Ja, so groß bist du, Herr. Das wollen wir auch in dem kommenden Jahr immer wieder ausrufen und leben. Du bist groß und wir beugen uns vor dir. Und wir danken dir, dass du auch für dieses kommende Jahr der große Herr bist, der für uns da ist, der für uns sorgt, der uns liebt. Wir danken dir für dein lebendiges Wort, auch jetzt. Amen. Ihr Lieben, ich möchte jenes Wort, das am Anfang schon ausgesprochen worden ist, der Fritz hat eine wunderbare Einleitung schon gemacht, es geht um die Jahreslosung. Die möchte ich gerne auch als ein Predigttext jetzt für diesen Abschlussgottesdienst des Jahres verwenden. Der steht in Offenbarung 21, Vers 6. Offenbarung 21, Vers 6. Diese Jahreslosung ist der zweite Teil dieses Satzes, also dieses Verses. Der ganze Vers lautet, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und jetzt kommt die Jahreslosung. Ich will dem Durstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Das ist eine ganz tolle Jahreslosung. Ich denke, dass es wichtig ist und gut ist, dass wir auch solchen Worten Bedeutung geben, wenn sie für ein ganzes Jahr, für den Leib Christi sozusagen gewählt wurden oder gelost worden sind. Und deswegen glaube ich auch, weil das unter der Führung des Heiligen Geistes stattfindet, diese Ziehungen für die Jahreslosungen, dass sie auch für das Jahr eine besondere Bedeutung haben. Ihr Lieben, es ist ganz klar, wenn hier dieses Wort ausgesprochen wird, dann ist das ein grundsätzliches Wort, das immer gilt. Das ist selbstverständlich. Aber manchmal betont Gott etwas. Und er möchte unser Augenmerk darauf richten. Er möchte, dass wir das in besonderer Weise beachten und betonen. Und ich glaube, das ist so ein Wort, das wir mitnehmen dürfen und das wir sozusagen auch als eine Überschrift in einem gewissen Sinne verstehen dürfen, nicht die einzige, sondern eine wichtige Überschrift über dieses neue Jahr. Und zwar ist es eine Überschrift, in dem der Herr, und zwar hier spricht Gott und hier spricht Jesus in einem, es spricht Gott, aber in dem, was wir hier hören, merken wir, es ist auch Jesus, der hier spricht. Da dürfen wir sozusagen darauf uns verlassen, dass hier eine Verheißung in unser Leben hineingegeben wird und in dieses neue Jahr gegeben wird, auf die wir uns stützen können, auf die wir uns berufen können, auf die wir ein Augenmerk richten wollen. Lasst mich mit einer Phrase in diesem Wort beginnen. Und zwar, das ist der Anfang von diesem Jahreslosung würde lauten, ich will geben. Und dann heißt es, dem Durstigen das Wasser des Lebens, also von der Quelle des Lebens. Aber das Entscheidende ist, ich will. Und zwar, ich will geben. Mir ist es so gegangen beim Vorbereiten, dass ich mir gedacht habe oder empfunden habe, das ist etwas, was ich einsickern lassen möchte. Jesus offenbart sich uns als derjenige, der sagt, ihr könnt euch darauf verlassen, dass in dem kommenden Jahr, das vor euch liegt, ich geben werde. Ich werde euch alles geben, was ihr braucht. Und wenn Jesus das sagt, ist es genug. Das wäre genug fürs ganze Jahr. Es ist auch genug, ja. Aber Jesus will uns das so graben in unser Herz hinein, dass er sagt, ganz egal, wie dieses Jahr werden wird, welche Herausforderungen kommen werden, wie auch immer, keiner weiß das. Und es werden nicht nur schöne Dinge geschehen, sondern auch schwierige Dinge. Über allem steht, ich will geben. Und wenn Gott das sagt, das ist wow, das ist das schönste Versprechen, das er uns geben kann. Ich will geben. Warum sagt er das so? Das ist natürlich, korrespondiert diese Aussage, wenn er sagt, ich will geben, auch damit, dass das genau der eigentliche Ausdruck seines Wesens ist. Versteht? Er muss sich nicht erst dazu mühsam entscheiden, ich will euch auch irgendwie etwas geben oder helfen, weil das zu meinem Job als Gott dazugehört, sondern das ist sein Wesen. Das heißt, er kann gar nicht anders, wenn ich das einmal menschlich so sage. So hat er sich uns offenbart als der Geber, als der Gebende. Und deswegen ist es gut, wenn wir zurückblicken auch und sagen, wo hat der Herr schon gegeben? Wir können alle Lieder davon singen, was der Herr gegeben hat. Er ist derjenige, der von seinem Wesen her ein Gebender ist. Ihr Lieben, das ist wie ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Das ist ein roter Faden, der sich durch unser Leben hindurchzieht, wenn wir nur offene Augen haben. Und das ist der rote Faden, der sich auch durch das neue Jahr zeichnen wird. Ich will geben. Als Mose bei dem brennenden Dornbusch eine Gottesbegegnung hatte und Gott ihn berufen hat, sein Volk herauszuführen aus der Gefangenschaft in Ägypten, da hat Mose Gott gefragt, und was ist dein Name? Wenn ich zu dem Volk gehe und sage, ja, irgendein Gott hat mich zu euch gesandt, was soll ich denn sagen? Was bist du denn für ein Gott? Welcher Gott bist du? Hast du einen Namen? Und Gott antwortet ihm diesen, gibt ihm diesen berühmten Namen, der für Juden so heilig ist, dass sie ihn nie aussprechen. Wir wollen das auch nur mit großer Ehrfurcht tun, obwohl niemand genau weiß, wie man diesen Namen genau ausspricht, der aus diesen Konsonanten besteht. Wir sagen einfach Jahwe dazu. Und ihr wisst ja auch, dass eben der Bibel überall dort, wo im Hebräischen Jahwe steht, steht nicht diese Transkription von Jahwe, sondern da steht immer Herr. Und zwar in Großbuchstaben. Achtet einmal darauf. Wenn ihr im Alten Testament lest und es kommt das Wort Herr vor, das in Großbuchstaben geschrieben ist, dann steht im Urtext immer dieser Begriff Jahwe. Und Mose soll zum Volk Israel gehen und sagen, Jahwe hat mich zu euch gesandt. Und das ist eine eigenartige Verbindung, die man kaum übersetzen kann. In der Bibel wird es übersetzt, bei Luther zum Beispiel, ich bin, der ich bin. Aber das ist eine Übersetzung, die nicht den Kern trifft. Es ist eine richtige Übersetzung, ja. Aber sie trifft nicht die eigentliche Aussage. Denn das Wort ich bin heißt, wenn ich es irgendwie ins Deutsche übertrage, ich bin wirksam. Also es gibt ein statisches Sein, wenn ich sage, ich bin in einem Raum, dann sage ich, ich halte mich hier auf. Aber wenn der Hebräer sagt, ich bin in einem Raum, dann heißt das, ich bin in diesem Raum, um etwas zu bewirken. Da liegt die Betonung auf dem Wirksamsein. Und Gott sagt mit diesem Jahwe ein Versprechen. Ich werde immer bei euch wirksam sein. Das heißt Jahwe. Das, was wir dann auch später oft hören, oder wenn Jesus zum Beispiel sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt endet, das ist genau dieses Jahwe. Ich bin immer euch zugewandt. Wenn ich da bin, dann bin ich immer für euch. Dann bin ich immer einer, der für euch wirksam wird, der euch etwas gibt, der an euch etwas tut. Das ist das Wesen Gottes. Er schaut nicht einfach zu in dem, was so in unserem Leben geschieht, sondern er ist immer einer, der etwas bewirken möchte, der etwas geben möchte. Und geben heißt bewirken. Ja? Geben ist nicht nur zum Genießen, sondern zum Bewirken. Ich will geben, das heißt, ich will immer so bei euch sein, dass ich etwas bewirke. Nun, dieses herrliche Wort in Johannes 3, Vers 16, das ihr alle auswendig kennen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Ich will geben. So sehr hat Gott sein Volk, also die Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gab. Das heißt, das Größte, was Gott gibt, ich will geben, ist sein Sohn. Das Größte, was Jesus selber gibt, er sagt ja das selber auch, ich will geben, mich selber. Also das Größte, was uns Gott geben möchte, was uns Jesus geben möchte, ist er als Person. Es gibt nichts Größeres als er. Der Apostel Paulus, der hat das so wunderbar zum Ausdruck gebracht, indem er zum Ausdruck in Römer 8 zum Beispiel geschrieben hat, er, nämlich Gott, hat seinen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm, sagt Paulus, nicht alles schenken, geben? Mit Jesus ist die größte Gabe uns gegeben, die es überhaupt gibt. Und ihr Lieben, wenn wir das, darf ich es einmal so jetzt sagen, jeden Tag des neuen Jahres buchstabieren in unserem Leben, dann wird es ein tolles Jahr. Wenn wir uns dessen bewusst werden, die größte Gabe, die es überhaupt gibt, ist Jesus selber. Und er ist es, der sich jeden Tag uns gibt, der also jeden Tag in uns lebt und in uns wohnt und alles das, was in ihm ist, austeilt jeden Tag. Ihr Lieben, das zeigt sich auch in dem Wort, das vorher steht. Darf ich euch noch aufmerksam machen auf diesen Satz, weil der gehört ja dazu eigentlich. Ist auch eine Erklärung. Und er sprach zu mir, also zu Johannes, es ist geschehen. Ist das nicht ein tolles Wort? Er kann geben, weil etwas vollbracht ist. Dasselbe Wort, geschehen, vollbracht. Jeder, der die Bibel kennt, denkt natürlich sofort bei diesem Wort an jenes Wort, das Jesus ausgesprochen hat, als er am Kreuz hing. Eines seiner letzten Worte war dieses Wort, das er hier als auferstandener, erhöhter Herr noch einmal wiederholt. Es ist vollbracht. Das sind die wichtigsten Worte, die durch das gesamte Weltall sozusagen durchleuchten. Es ist vollbracht. Ihr Lieben, davon leben wir das nächste Jahr. Es ist vollbracht. Es ist schon geschehen. Es ist vollbracht. Es ist das, was für den Menschen am allernotwendigsten ist, am wichtigsten ist, nämlich das Heil des Menschen, die Erlösung des Menschen. Es ist vollbracht. Und weil es vollbracht ist, ihr Lieben, deswegen kann er aus dem, was er vollbracht hat, uns täglich lebendiges Wasser geben. So ist es gemeint. Und weil es vollbracht ist, ist er zur Quelle geworden. Zur Quelle des Heils, zur Quelle der Erlösung, zur Quelle der Vergebung. Und jetzt könnte man unendlich viele Dinge aufzählen, die mit diesem Geben verbunden sind. Aber es hat immer zu tun mit ihm, der die Quelle ist, weil er sein Leben hingegeben hat für uns. Es ist vollbracht. Und jetzt, wenn dieser Jesus in mir lebt, jeden Tag, dann kann er aus dieser Quelle, die in ihm ist, er ist die Quelle, kann er uns geben und geben. Er will nicht außerhalb von uns leben und uns so ein paar Wassertropfen hinschmeißen. Nein, er will in uns eine lebendige Quelle sein, die ununterbrochen sprudelt. Weil er ist diese Quelle geworden, indem er vollbracht hat, dieses wunderbare Werk am Kreuz. Und darum heißt es dann noch weiter, ich bin das Alpha und das Omega, das ist dasselbe Wort, das auch verwendet wird in der Offenbarung 1, gleich am Anfang, wo der Johannes diese Schau hat des auferstandenen und erhöhten Jesus, da hört er auch diese Worte, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Anfang und das Ende. Und hier wird es noch einmal wiederholt. Ihr Lieben, das ist wichtig. Anfang, das heißt Quelle. Die Quelle ist der Anfang eines Flusses. Dasselbe Bild. Und er bezeichnet sich als Anfang. Und damit sagt er, von mir geht alles aus. Es gibt keinen anderen Anfang. Es gibt keine andere Quelle, die lebendiges, frisches Wasser zu geben vermag, als er allein. Ich bin der Anfang. Ich bin der Anfang, wie es in Johannes 1 heißt, der Schöpfung. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus ist der Anfang der Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist von ihm ausgegangen. Jesus war der Anfang der Erlösung. Die ganze Erlösung ist von ihm ausgegangen. Jesus ist der Anfang, auch, es heißt, er war der Erstling der Auferstandenen, der Erste, die Erstgeburt. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, des neuen Lebens, das er uns geben kann. Versteht ihr? Weil er der Anfang ist, das heißt, die Quelle von allem ist, wenn er uns lebt, kann uns ununterbrochen, jeden Tag bis in alle Ewigkeit Wasser geben. Weil er ist die Quelle. Aber er ist nicht nur die Quelle, sondern es heißt, ich bin auch das Ende. Ich bin auch das Omega, das ist der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, Omega. Deswegen heißt es hier Omega. Und es meint einfach, was ich anfange, das vollende ich auch. Jesus ist derjenige, der etwas anfängt und nicht an irgendwo bleibt dieses Werk, das er angefangen hat, irgendwo stecken auf halbem Wege, führt es nicht zu Ende. Nein, er führt alles zu Ende. Und mit Ende ist auch das Wort gemeint Ziel. Er führt alles auf ein Ziel hin. Ihr Lieben, in diesen wenigen Worten stehen so viele Botschaften drinnen, die für unser Leben von großer Bedeutung sind. Zum Beispiel, wenn Gott irgendetwas in deinem Leben beginnt, führt er es zu Ende. Er bleibt nicht stehen auf halbem Weg. Das entspricht nicht seinem Wesen. Er führt es zu Ende. Und deswegen gilt das auch für das kommende Jahr. In diesem kommenden Jahr wird er Dinge weiterführen, die er vielleicht in diesem Jahr oder schon früher begonnen hat. Er wird sie weiterführen. Und weiterführen heißt, er wird sie auf ein Ziel hinführen. Es muss nicht sein, dass im nächsten Jahr schon das Ziel erreicht ist, aber er hat immer ein Ziel. Und das ist ganz wichtig, sein Geben, sein Handeln. Wenn Gott sagt, ich gebe euch, dann hat das immer eine Ausrichtung auf ein Ziel hin. Dann gibt er uns nicht einfach Belangloses, das halt irgendwie wir genießen und damit ist es genug, sondern was er uns gibt, hat immer eine Ausrichtung, hat immer ein Ziel. Damit will er etwas erreichen. Damit will er etwas erreichen, was in unserem Leben zum Besten wird und was durch uns auch für andere zum Besten wird. Aber das ist wichtig zu verstehen. Ihr Lieben, alles, was wir von Gott empfangen, hat letztlich ein Ziel. Und wenn es wenn es darin besteht, unser Herz zutiefst zu erfreuen. Das ist ein Ziel. Das ist nicht einfach nur so drüber streuen. Alles, was er gibt, in seiner Nähe, in seiner Gegend und, hat eine Ausrichtung, will etwas bewirken in unserem Leben. Und das meint dieses Wort, ist der Anfang und er ist das Ende. Er hat eine Absicht und er möchte das auch durchführen. Und deswegen kann dann Jesus sagen, ich will geben. Und jetzt kommen dieses herrliche Wort dem Durstigen aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. In diesem Jahresspruch, da sind diese beiden Phrasen oder Bilder das Entscheidende. Das eine ist der Durstige und das andere ist das Wasser des Lebens, sage ich es einmal so jetzt. Durst und Wasser, die korrespondieren zusammen. Die haben etwas miteinander zu tun. Und ihr Lieben, wenn hier das Wort Durst verwendet wird, und das sehen wir auch in anderen Stellen des Alten Testamentes, wir werden das gleich aufschlagen, zwei, drei Verse, in denen das deutlich wird, ihr Lieben, mit Durst ist etwas Elementares im Leben eines Menschen gemeint. Mit Durst ist sozusagen das Verlangen des Menschen nach etwas Lebenswichtigem. Ohne Wasser verdurste ich. Das ist die Umkehrung. Das heißt, gehe ich zugrunde. Und aus diesem Bewusstsein fange ich an zu dürsten. Das ist ein anderer Durst als das, was man vielleicht nennt Lust auf ein Glas Wein. Man trinkt, auch ohne Durst zu haben. Man gönnt sich zum Mittagessen ein gutes Glas Wein oder am Abend zu einer gemütlichen Stunde, um diese Stunde ein bisschen zu gemütlich zu machen, nimmt man ein Gläschen Wein oder auch zwei oder auch mehr. Aber ihr Lieben, das ist nicht dasselbe von Trinken und Wasser geben, sondern der Durst, von dem hier die Rede ist, ist ein Durst, der zutiefst etwas zu tun hat mit einem Verlangen unseres Menschseins nach den wesentlichsten Dingen unseres Lebens. Nach den wesentlichsten Dingen unseres Lebens. Und diesen Durst nach den wesentlichen Dingen unseres Lebens, die will er stillen. Ich behaupte einmal, dass der größte Durst, den Menschen überhaupt haben können, ist ein dreifacher. Ist der Durst nach Liebe, geliebt sein. Nach Annahme, angenommen sein. Und nach Geborgenheit. Das ist eingebrannt von unserem Schöpfer. Ich möchte geliebt sein. Das ist der Schrei jedes Menschen, ob er laut oder leise schreit. Ich möchte akzeptiert sein, so wie ich bin. Und ich möchte mein Leben in tiefster Geborgenheit verbringen, egal wie die Umstände sind. Ob das in unserem Oberstübchen immer wieder mal hervorkommt, dass uns das bewusst wird, oder ob das nur tief verborgen oder vielleicht sogar zugedeckt ist, es ist egal. Ich glaube, dass das nicht die tiefsten Sehnsüchte eines Menschen. Ich möchte geliebt sein. Und zwar von einer Liebe, die nie versiegt, Quelle des Wassers, ununterbrochen sprudelt. Jede menschliche Liebe kann aufhören, kann zerbrechen, wird auch nicht diese Fülle haben, die uns wirklich befriedigt. Keine Liebe eines Menschen kann uns zutiefst befriedigen, weil diese Sehnsucht nach Liebe ist angelegt in uns als eine Sehnsucht zu Gott hin, zu Jesus hin, der allein in der Lage ist. Lasst uns das nie vergessen. Wenn unser Schrei nach Liebe immer nur auf Menschen ausgerichtet ist, hoffentlich mögen mich die Menschen, und darin man irgendwo Befriedigung findet, dann wird das immer zerbrechen. Wenn unser im kommenden Jahr, das ist alles jetzt auch für dieses kommende Jahr gesagt, wenn dieser Durst nach Liebe stärker wird nach ihm hin, dann werden wir lebendiges Wasser bekommen, das etwas in uns zu einer Befriedigung führt, die durch nichts anderes erreicht werden kann. Genau dasselbe ist mit Annahme. Wie sehr lechzen wir danach, dass die Menschen uns akzeptieren? was ist das für ein Schmerz, wenn Menschen uns nicht akzeptieren? Wenn sie uns ablehnen, wenn sie uns schneiden, wenn sie uns beleidigen und so weiter. Ihr Lieben, das ist das große Thema des Lebens, sind die großen Themen. Aber ihr Lieben, auch wenn alle Menschen uns annehmen würden, würde trotzdem noch etwas in uns nach Annahme schreien, weil das ausgerichtet ist auf unseren Schöpfer und unseren Erlöser. Er allein kann das. Und ihr Lieben, wenn das ein Ziel wäre für uns, dass wir sagen, ja, ich möchte gerne lernen, noch mehr, noch tiefer, jeden Tag neu, meinen Durst auszurichten nach diesem Angenommensein, das nur Jesus allein uns schenken kann. Dann kommt etwas in meinem Leben zum Frieden und zur Erfüllung, was mir niemand anderer geben kann, genauso Geborgenheit. Das ist doch etwas, was uns immer Sorge macht. Wie wird das nächste Jahr sein? Wird es uns aus der Bahn werfen? Wird etwas Schlimmes geschehen? Werden diese Dinge oder jene Sachen geschehen, die mich aus dieser Geborgenheit herausreißen? Und dieser Durst nach tiefster Geborgenheit, den kann nur er stillen, weil er die Quelle ist. Das müssen wir uns immer bewusst machen, er ist die Quelle. Und deswegen, das ist etwas, wo wir ein Umprogrammieren brauchen in unserem Leben, wo wir ständig daran auch arbeiten, uns dessen bewusst zu werden, jeden Tag unseres Lebens. Er allein ist diese Quelle, die uns das geben kann. Er allein. Oder unser Durst nach Erlösung. Den stillt nur er. Unser Durst nach Vergebung. Jeder hat diesen Durst, wenn er nicht völlig zugedeckt ist. Wer kann uns vollkommene Vergebung? Unser Durst nach ewiger Gemeinschaft mit Jesus, wo unser Leben eine Perspektive gewinnt bis in die Ewigkeit. Ihr Lieben, das sind die Elemente, nach denen wir wirklich dürsten. Und bei vielen Menschen sind diese Elemente völlig zugedeckt. Und der Durst richtet sich auf ganz andere Dinge, die man sich in diesem Leben in irgendeiner Weise auch zurechtlegen will, wenn man denkt, wenn man davon trinkt, aus dieser Quelle und sei es auch andere Religionen, dass dann der Durst gestillt wird. Aber das ist eine Illusion. Ich will dem Durstenden geben, dem Durstigen, diese Sehnsucht nach einem total erfüllten Leben mit Sinn. Einem Leben, wo ich weiß, wozu ich lebe. Ein Leben, in dem ich weiß, da ist eine Berufung auf mir. Ein Leben, in dem ich weiß, da ist jemand in mir, der mir für alle Dinge des Lebens, auch für die Sorgen und für die Nöten und für die Krankheiten, das Entscheidende gibt, was ich brauche. Ihr Lieben, diesen Durst müssen wir aktivieren. Und ihn richten auf den, der allein sagt, ich bin derjenige, der euch frisches, lebendiges Wasser geben kann und auch geben wird. Ihr Lieben, von so einem Durst hören wir in der Bibel an verschiedenen Stellen. Kannst du mal Psalm 63, Vers 2, die Psalmen sind hier natürlich in besonderer Weise wunderbare Worte. Im Psalm 63, Vers 2, da heißt es, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Und Vers 3, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen, denn deine Gnade ist besser als Leben. Es ist doch wirklich beispielhaft, wonach David dürstet. Wonach dürstet er? Nicht langes Leben, Reichtum, Glück. Er dürstet nach ihm, nach Gott selber, er selber. von dem, was von ihm ausgeht, und das Größte, das von Gott ausgeht, bezeichnet er als Gnade. Deine Gnade ist besser als Leben. Das ist eine Aussage. Wenn uns das bewusst ist, wäre, ihr Lieben, das ist das, was heißt, dem Durstenden werde ich geben aus der Quelle des Wassers, des Lebens, umsonst, umsonst noch dazu. Es ist dieser Durst nach ihm, es ist dieser Durst nach Gnade. Und er sagt hier, meine Seele lechzt. Versteht ihr, das ist eben dieses, wie wenn einer in der Wüste ist und verdurstet, weil er kein Wasser hat. Dann lechzt er nach Wasser. Nicht den Gusto nach einem Glas Wein am Abend. Das ist eine ganz andere Situation. In Psalm 42, in Vers 2 und 3, da hören wir dieses Wort, wie eine Hirschkuh oder wie ein Hirsch bei Luther lechzt nach Wasserbächen. So lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Es lechzt so sehr, dieser Psalmbeter hier, nach Gott, dass er sagt, das, was für mich am aller wertvollsten ist, dass ich eines Tages dein Angesicht sehe. Wow. Das gibt Perspektive für unser ganzes Leben bis über unser Tod hinaus. Meine Frage ist, wie stark ist dieser Durst in meinem Leben? Jesus, der dieses Wort aus Offenbarung 21 gesprochen hat, ich will geben dem Durstigen aus der Quelle des Wassers, er wiederholt ja dieses Wort, nachdem er schon, wie er auf Erden war, genau dieselben Worte ausgesprochen hat. Es ist interessant, wie vielfältig dieses Wort vom Durst und vom Wasser in der Bibel vorkommt. Lesen wir mal in Johannes 4. Im Johannesevangelium wird das zweimal erwähnt. In Johannes 4 gibt es diese Stelle, wo Jesus ins Gespräch kommt mit der Samariterin am Brunnen. Und da heißt es in Vers 10, von Vers 10 an, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes geben, kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, geh, gib mir zu trinken. Er wollte nämlich sie bitten, dass sie ihm was zu trinken gibt aus dem Brunnen. So hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und in Vers 13, Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser, das da unten in dem Brunnen ist, wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Genau dasselbe Bild, das Jesus in Offenbarung 21 als erhöhter Herr sagt. Ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des Wassers, des Lebens, umsonst. Das kann nur er. Und ihr Lieben, da liegt eine solche Konzentration in diesen Worten, die uns aufmerksam machen wollen. Ihr Lieben, erwarten wir doch alles nur von Jesus in diesem kommenden Jahr. Das würde unser Leben hell machen, froh machen. Was? Egal, was passiert in diesem Leben. Und wir kennen dann auch diese Stelle in Johannes 7, die wollen wir auch noch lesen, von Vers 37 bis 39. Das ist eine ganz, ganz bekannte Stelle und hat noch einen tollen Zusammenhang, weil es da heißt, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Genau dieselben Worte wieder. Ihr Lieben, Jesus hat dieses Wort gesprochen am Laubhüttenfest. Also es war der letzte Tag. Das ist sozusagen in den 8 Tagen des Laubhüttenfestes der 8. Tag. Das ist der Höhepunkt. Da wird alles mehrfach wiederholt, was in den vorigen Tagen geschehen ist. Und da gab es eben diese Tradition im alten Israel des sogenannten Wassertrankopfers. Da hat jeden Tag, auch am 8. Tag, ganz in der Früh, ist der hohe Priester mit einem goldenen Krug, der ungefähr 1 Liter Wasser tragen konnte, ist er vom Tempel oben hinuntergegangen, hinausgegangen, aus dem Tempelplatz durch die Mauer hinunter zu dem Teich Schiloa und hat dort 1 Liter herausgeschöpft in einem goldenen Krug. Und dann hat er diesen Krug mit Wasser hinaufgetragen, musste er viele Stufen hinaufgehen bis zum Tempelplatz, bis zum Vorhof, dort wo der Brandopferaltar war. Und während dieser Zeremonie waren ja viele, viele Leute auch auf dem Tempelplatz und viele Leviten haben ihn begleitet und die haben diesen Zug, das war ja eine richtige Prozession mit diesem goldenen Krug mit Wasser, kostbarstes Wasser. Wasser ist für Israel immer etwas enorm Kostbares, ja. Und da haben sie dann angefangen zu singen. Sie haben angefangen zu singen. Die Psalmen von 113 bis 118, diese Psalmen waren die sogenannten Psalmen, die man da gesungen hat. Man hat auch andere Psalmen gesungen oder andere Lieder. Und eines jenes Lieder stammt aus Jesaja 12, Vers 3. Dieses Wort war der Mittelpunkt dieses Trankopfers. Wir werden mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Jesaja 12, Vers 3. Das ist eine große Verheißung. Wir werden mit Freuden Wasser schöpfen, nicht aus den Quellen des Siloa-Teiches, sondern aus den Quellen des Heils. Ihr Lieben, der Priester hat dann dieses Trankopfer, also dieses Wasser, diesen Krug dann ausgegossen vor dem Brandopferaltar als eine Weihgabe an Gott, ein Trankopfer, so wie man ein Tier geopfert hat oder Früchte oder so weiter, hat man das auch mit Wasser getan und zwar aus 2 Gründen. Erstens, weil das Laubhüttenfest ist am Anfang der Regenzeit und Israel ist angewiesen darauf, dass ab Oktober, November und so weiter dann auch wirklich Regen fällt. Und damit war das Laubhüttenfest auch ein Fest, in dem man intensivst um Regen gebetet hat. Darum dieses Trankopfer, die Bitte um Regen. Aber verbunden mit diesen Worten, den Psalmen, wird dieses Wort auch verwendet als eine Hoffnung und das Verlangen des Volkes nach seinem Messias. Es ist ein messianisches Fest. Es ist ein Fest, in dem die Hoffnung Israels auf den kommenden Messias, der die Quelle des Wassers sein wird, die Quelle des Heils, die Quelle des lebendigen Wassers. Und so verbindet sich das. Jeden Tag hat man das gesungen. Jeden Tag, auch am 8. Tag, hat man sogar mehrfach dieses Trankopfer gebracht. Und genau an diesem Tag tritt Jesus vor die versammelte Menge und sagt, ich bin die lebendige Quelle des Wassers. Wer zu mir kommt, wer Durst hat und zu mir kommt, dem werde ich geben lebendiges Wasser. Wenn jemand dürstet, dann komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann geht es weiter. Das sagt er aber von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, zu einem Zeitpunkt eben, wo nachdem er verherrlicht worden ist. Ihr Lieben, das ist gewaltig, was Jesus da sagt. Ich bin. Das ist das große Offenbarung, die mit Jesus gekommen ist, dass er immer und immer wieder, wenn es um etwas ging, was für uns Menschen wichtig ist, es immer eingeleitet hat mit dem Satz, ich bin. Gehen wir zurück auf Offenbarung 21, Vers 6, wo Jesus ja auch so sagt, ich bin das Alpha und Omega. So wie wir im Johannesevangelium wir 7 Ich-Bin-Worte finden, so finden wir hier, ich bin die Quelle, der Anfang, von dem alles ausgeht. Und deswegen, es gibt nicht irgendetwas, eine Sache, ein Ding, das unseren Durst löschen könnte, nur die Person. Das müssen wir irgendwie mehr und mehr in unserem Leben buchstabieren und erfassen. Wir haben oft so viele Erwartungen an Dinge, selbst Dinge, die er gibt. Aber es sind dann die Dinge, die er gibt, es ist nicht er. Und er sagt, ich bin. Und das möchte er sagen. Wenn jemand durstet, dann komme er zu mir. Er komme ja nicht dorthin oder dorthin oder dorthin, wo ich ihm zeige, dass es etwas Gutes gibt. Er komme zu mir. Und damit beginnt immer alles. Dass wir auch in diesem kommenden Jahr immer zu ihm kommen zuerst. Und von ihm alles erwarten. Ich, das Ich ist hier groß bei Jesus. Das stimmt's. Bei mir stimmt's nicht, wenn ich sage ich, ja. Aber bei ihm ist es so. Ich will geben. Ich will geben. Denn ich bin die Quelle. Und was immer unser Durst ist, das wird er mehr und mehr erfüllen. Ob es der Hunger ist nach Vergebung, der Hunger ist nach ewigem Leben, der Hunger ist nach Geliebtsein durch und durch, der Hunger ist ein erfülltes Leben, der Hunger ist, dass sein Wille durchbricht. Der Hunger danach ist, dass seine Verheißungen durchbrechen. Der Hunger ist, dass ich in Vollmacht anderen dienen kann. Dass seine Kraft freigesetzt wird. Dieser Hunger, er kann nur er. Und ihr Lieben, da können wir Purzelbäume machen, wie wir wollen. Es geht alles von ihm aus. Und deswegen ist er der Wichtigste. Mein Herz lechzt nach ihm. Das sollte die Überschrift sein für das kommende Jahr. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du dich uns so offenbarst und dass du uns auch so jetzt am Anfang dieses neuen Jahres, dass du dich uns so vor Augen stellst und dass du uns das ganz deutlich und klar sagst, ich will geben. Und Herr, wir wollen dich daher bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist, dass du in uns diesen Durst nach dir noch vervielfachst. Herr, wir merken, dass dieser Durst nach dir oft zugedeckt wird oder auf die Seite geschoben wird oder auch vernachlässigt ist, überdeckt ist durch anderes. Herr, wenn wir nachdenken, dann merken wir, dass wir oft nach anderen Dingen mehr dürsten als nach dir. Da ist etwas verschüttet. Aber Herr, du hast diesen Durst ja eigentlich schon in der Schöpfung in uns hineingelegt. Er ist da drinnen, den müssen wir nicht künstlich erzeugen. Wir müssen ihn nur freilegen. Und das bitten wir von dir, Heiliger Geist, dass du diesen elementaren Bedürfnisse unseres Lebens, die ausgerichtet sind auf Jesus, dass du diese Bedürfnisse freilegst, dass sie zu einem Hunger werden, dass sie zu einem Durst werden und dass wir aus diesem Durst heraus nach den wesentlichen Dingen des Lebens und der Ewigkeit, dass wir anfangen, noch mehr zu schreiben, zu schreien nach dir als in dem vergangenen Jahr. Herr, ich möchte ein Mensch sein in diesem kommenden Jahr, der noch mehr nach dir schreit als im letzten Jahr. Dessen Durst nach dir noch größer ist als im vergangenen Jahr. Und ich möchte auch gern jemand sein, der erlebt, wie du diesen Durst löscht. Wie du antwortest, weil du es versprochen hast. Und du hast es versprochen dem Durstigen. Und wir wissen, Herr, dass du nicht jedem einfach Wasser des Lebens gibst, nur dem, der durstig ist. Herr, ich bitte dich so von ganzem Herzen, dass du uns das auch bewusst machst. Du schmeißt das Wasser des Lebens uns nicht nach, sondern du gibst es dem, der durstig ist. Und deswegen bitten wir dich, Heiliger Geist, bewahre diesen Durst in unserem Leben und fache ihn noch in einer verstärkten Maße an. Dass dieses Jahr wirklich ein Jahr wird, in dem wir miteinander erleben dürfen, was du versprochen hast. Ich will geben dem Durstigen aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Amen.